Herzlichen Dank für die Ansage. Ich möchte Sie begrüßen zu dem Vortrag Sicherheit beim Homebanking. Das ist ein wichtiges Thema und wie ich sehe, interessieren sich auch viele Leute dafür in der heutigen Zeit. Das finde ich sehr positiv und ich hoffe, dass ich Ihnen dazu ein paar Informationen geben kann. Ja, ich muss mal schauen. Ist das besser, wenn ich jetzt so spreche oder können Sie mich hören? Okay. Ich möchte mich kurz vorstellen, ich arbeite für die Firma Matrika, mein Name ist Thomas Fleming und wir entwickeln das Produkt Moneyblex. Dieses Produkt gibt es seit ungefähr 10 Jahren auf dem Markt. Dieses Produkt ist eine Homebanking-Software, die sicheren Zahlungsverkehr ermöglicht, von zu Hause aus mit dem PC. Das kann man auf viele Arten und Wege durchführen, aber ein Weg davon ist eben mit unserer Software. Bevor ich jetzt anfange, vielleicht noch eine kleine Frage an Sie. Nutzen Sie bereits Homebanking? Vielleicht können Sie mir einfach per Handzeichen zeigen. Genau, wer setzt alles Homebanking ein? Das sehe ich schon sehr viele Hände, also sind bestimmt 90%. Und jetzt ist die Frage, wie setzen Sie das ein? Setzen Sie das eher durch einen Browser ein? Das heißt, Sie gehen auf die Webseite der Bank oder Sie setzen eine Software, wie jetzt eine externe Software wie Moneyblex oder Star Money oder irgendwas anderes ein. Also wer setzt zum Beispiel den Browser ein? Okay, das heißt mit Sicherheitsklasse 3 oder so ein Chipkartenleser, ja genau. Aber die Mehrheit sehe ich, setzt doch eine Webseite ein. Dann müsste man erstmal überlegen, was sind die Unterschiede, warum machen Sie das so, warum setzen Sie nicht eine Homebanking-Software ein? Wie gesagt, es gibt verschiedene Wege und bevor wir uns darüber Gedanken machen, was die Sicherheit angeht, finde ich, sollten wir uns erstmal überlegen, was ist der Nutzen? Was kann ich eigentlich davon herausziehen? Was für Vorteile bringt mir das, wenn ich eine Homebanking-Software oder überhaupt Homebanking nutze? Und dann gucken wir einfach, wo sind dabei die Gefahren? Was für Probleme können existieren oder auftreten dabei? Und dann als letztes, wie schützen wir uns davor? Ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann. Das ist ein Bild aus der Werbung. Ich finde, das ist sehr ansprechend. Und es zeigt ganz deutlich, es gibt immer wieder zwei Seiten. Also das einen Leid ist gleichzeitig des anderen Freud. Also es gibt immer einen, der auch davon profitiert. Also man sieht hier, ich weiß nicht, ob Sie es erkennen können, das Kolloquium von diesen netten älteren Herren, die ihre Freude daran haben werden, wenn beim Homebanking oder bei anderen sicherheitsrelevanten Dingen Fehler gemacht werden und die das ausnutzen können. Also das ist quasi deren Metier. Wie ich schon sagte, gehen wir einfach mal nochmal an den Anfang. Was sind die Vorteile vom Homebanking? Warum mache ich das? Weil es gibt immer noch viele Leute, die sagen, das brauche ich gar nicht. Und deswegen erstmal die Frage, brauchen Sie das wirklich und was sind die Vorteile? Die meisten oder viele von Ihnen, die das schon nutzen, wissen das wahrscheinlich. Dann möchte ich einfach gar nicht mehr so sehr darauf eingehen, wozu oder worin die Vorteile für das Homebanking bestehen, aber vielleicht worin die Vorteile beim Einsatz einer Software bestehen. Wie ich schon sagte, als nächstes schauen wir uns die Gefahren an und dann in Folge, wie Sie sich davor schützen können oder auf welche Form Sie sicheres Homebanking umsetzen können. Schließlich kann ich Ihnen dann noch Homebanking in der Anwendung, zum Beispiel eben unser Produkt Moneyblex zeigen, wenn Sie möchten. Und am Schluss habe ich gedacht, wenn Sie Fragen haben, spezielle, dann können wir dafür auch noch Zeit haben. Was ist die Funktionsweise des Homebankings? Dabei wird eben direkt der Bankrechner angesprochen, entweder über eine Software oder über die GUI oder über die Webseite. Es werden die Daten ausgetauscht, das heißt Kontoauszüge werden von der Bank abgerufen und gleichzeitig Zahlungsaufträge werden von der Bank, von Ihnen an die Bank gesendet. Dabei wird ein offener Kanal, also das Internet zum Beispiel, verwendet und dann ist die Frage, wie werden die Daten da übertragen? Der Vorteil davon ist, sie sind zeitlich und räumlich ungebunden. Man muss sagen, mehr oder weniger. Es gibt natürlich Ausnahmen. Vor kurzem sagte mir ein Kunde, nachts um 3 Uhr oder um 4 Uhr ist meine Bank nie erreichbar. Also jedes Mal, wenn er um die Zeit Banking macht, kommt er da nicht in die Bank rein, ist die Frage. Das heißt, es gibt natürlich Grenzen. Auch irgendwann hat die Bank ihre Zeit, wo sie verbuchen muss, einmal in 24 Stunden und dann ist der Rechner tatsächlich abgeschaltet. Die Möglichkeit, wenn man eine Webseite verwendet, dann braucht man eine permanente Internetverbindung, man ist permanent online. Das heißt aber auch, wenn ich mehrere Banken einsetze, was die meisten oder viele Leute heute schon tun, das heißt, sie haben nicht nur ein Konto bei einer Bank, sondern mehrere Bankverbindungen. Man wechselt heute viel einfacher und viel schneller das Konto. Die Bankverbindung ist nicht mehr unbedingt ewig oder man hat noch eine zweite, die man vielleicht als Anlagebank verwendet. Wenn ich jetzt mit der Webseite arbeite, dann muss ich tatsächlich auf jede Webseite von jeder Bank, um zu gucken, wie ist mein Status, wie stehen meine Finanzen heute. Bei einer Bank ist das vielleicht gar nicht so schlimm, aber bei mehreren ist das schon umständlich. Dagegen haben wir jetzt zum Beispiel die Homebanking-Software, die vereinigt quasi mehrere Konten unter einem Dach. Sie haben verschiedene Banken, verschiedene Konten, die Sie in einer gemeinsamen Übersicht angezeigt bekommen und sehen auf einen Blick Ihren Saldo. Es ist ja unerheblich, auf welchen Konten Ihre Gelder gerade lagern, um zu sehen, wie viel Geld Sie jetzt haben, möchten Sie ja wissen, was ist der Saldo, was steht unter dem Strich und nicht jetzt im Einzelnen jede Bank unbedingt auf der Webseite besuchen. Was für Verfahren gibt es? Also ich sagte schon, beim Homebanking über die Webseite ist primär das PIN-TAN-Verfahren. PIN-TAN bedeutet, Sie haben eine PIN, das kennen Sie ja, mit der legitimieren Sie sich erstmal als Person vor der Bank und dann die TAN, das ist quasi Ihre Unterschrift, um sich eben für den Auftrag oder um den Auftrag zu unterschreiben, um ihn an die Bank zu schicken, dass die Bank eben die Berechtigung hat, diesen auszuführen. Wenn Sie es mit einer Software machen, haben Sie auch diese Möglichkeit, Homebanking mit PIN-TAN durchzuführen. Es gibt aber noch viele weitere Verfahren, die möchte ich Ihnen zumindest vorstellen. Wie ich schon gesagt hatte, die Vorteile beim Homebanking allgemein, rund um die Uhr, kostengünstig, alle Banken werden direkt erreicht. Übersichtlichkeit, ich habe eine einheitliche Benutzeroberfläche, alle Umsätze auf einen Blick. Zusätzlich habe ich auch eine Sortier- und eine Suchfunktion. Sie können die Kontoauszüge durchforsten, beliebig. Wenn Sie zum Beispiel wissen möchten, haben Sie eine Zahlung getätigt oder wann haben Sie die getätigt, wenn Sie nochmal nachprüfen müssen. Das können Sie über die Webseite viel umständlicher machen. Das ist ungefähr so, Sie geben in ein Suchfenster einfach ein Suchkriterium ein, zum Beispiel wissen Sie nur noch den Betrag. Sie haben 9,99 Euro überwiesen, aber Sie wissen nicht mehr, wann dieser Betrag überwiesen wurde oder wie genau der Empfängername lautete. Und sowas kann man eben einfacher durchsuchen als auf einer Webseite, wenn man eben eine Software einsetzt. Weitere Vorteile sind die Finanzanalyse. Sie möchten ja vielleicht auch wissen, wo ist Ihr Geld hingegangen? Sie interessiert vielleicht, wie viel Geld habe ich letztes Jahr für Telefon ausgegeben? Insbesondere, wenn man eine gewisse Kontrolle über die Finanzen haben möchte, finde ich es sehr wichtig, wenn man auch nachschauen kann, wie viel Geld habe ich jetzt in einem Bereich ausgegeben. Erst dann, wenn ich kontrolliere, kann ich vielleicht sparen oder zumindest die Hauptkriterien, dort, wo ich eben weniger Geld ausgeben möchte oder wo ich mehr Geld ausgeben muss, das kann ich dann besser koordinieren, wenn ich mir einen Überblick mache. Das kann ich zum Beispiel durch das Anlegen von Haushaltskonten, Bargeldkonten. Ich kann Budgets definieren. Das alles ermöglicht eine Software gegenüber der Webseite. Und Sie haben Planungsfunktionen, wo Sie vielleicht auch in die Zukunft schauen können, wenn Sie zum Beispiel planen, etwas anzuschaffen, was Sie monatlich so und so viel Geld kostet, können Sie das in so einen Zahlungsplan eingeben und haben dann die Möglichkeit zu sehen, wie würde sich dann Ihre finanzielle Situation in die Zukunft hin verändern. Und letztlich natürlich Archivierung. Die Bank archiviert auch Ihre Kontoauszüge, selbstverständlich. An dieser Stelle vielleicht der Tipp, es kann ja mal sein, Sie brauchen für die Steuer oder fürs Finanzamt einen alten Kontoauszug, dann muss man das bei der Bank anfordern, das kostet dann Geld. Das heißt, Sie müssen für diese Archivierung oder das Auslesen dieser Informationen, dann druckt man Ihnen das nochmal aus. Das kostet dann Gebühr bei der Bank. Wenn Sie hingegen Ihre Auszüge über die ganze Zeit gesammelt haben, können Sie das direkt zu Hause ausdrucken. Das genügt dann meistens, wenn Sie den Zusammenhang ausdrucken, einen Kontoauszug in dem Bereich, können Sie das bestimmt vom Finanzamt auch gut geltend machen. In der Regel stellen ja die Banken die Kontoauszüge nur eine gewisse Zeit zur Verfügung, also 3 Monate oder 6 Monate, manche nur 60 Tage. Und wenn Sie sich die Auszüge aber auf Ihren Rechner zu Hause laden, dann haben Sie die jederzeit zur Verfügung, auch wenn der Rechner gar nicht im Internet ist. Und das ermöglicht dann wieder auch vielleicht eine Analyse der Finanzen über mehrere Jahre zu machen. Jetzt kommen wir zu dem Bereich, welche Gefahren lauern eigentlich beim Homebanking. Und da sage ich immer, weil viele Leute sind so restriktiv, auch gerade jüngere Leute heute, wo man meinen könnte, dass für die moderne Technik Homebanking gar kein Thema ist. Das ist ganz klar, dass man das einsetzt. Nein, die haben trotzdem da Vorbehalte und sagen, aus Sicherheitsgründen möchten sie das nicht. Und da sage ich immer, was ist eigentlich die Gefahr und welche Gefahren gab es denn schon immer? Eigentlich seit es Geld gibt, gab es Leute, die versucht haben, das Geld der anderen sich anzueignen. Betrug gab und wird es immer geben. Egal, ob Sie das jetzt elektronisch machen. Man muss sich immer verdeutlichen, dass die Probleme, die wir durch die Computer haben, dass die zwar in einer anderen Form auftreten, manche stärker, manche weniger, aber im Prinzip nicht neu sind. Es gab früher schon Möglichkeiten mit der EC oder Kreditkarte. Auch davor gab es schon Möglichkeiten zu manipulieren. Es genügt, das wissen viele heute noch nicht, einfach nur die Kenntnis ihrer Kontonummer und Bankleitzahl und man kann Geld von ihrem Konto abbuchen. Das kann eigentlich jeder, der als Gewerbetreibender angemeldet ist oder die Lastschriftermächtigung bei seiner Bank beantragt. Weil es so einfach ist, haben die Banken dann gesagt, wenn jemand Lastschriften haben möchte, muss er uns nachweisen, dass er ein Gewerbe betreibt, eine Firma unterhält oder um es etwas zu erschweren. Trotzdem ist es bei manchen Banken sehr einfach und damit ist es möglich, Geld von ihrem Konto einzuziehen. Wenn ich Ihre Kontonummer kennen würde, könnte ich sofort Geld abheben. Das können Sie zwar zurückholen, wenn Sie das merken, aber ich möchte Sie nur darauf hinweisen, Sie müssen schon darauf achten, dass nicht jemand irgendwo aus Versehen oder absichtlich Geld von Ihrem Konto abbucht. Das können Sie zwar zurückholen, da gibt es die Einwendungsfrist, das war bisher 6 Wochen bis nach Rechnungsabschluss, das heißt 6 Wochen, sogar 6 Wochen nachdem der Kontoabschluss gekommen ist, das ist viel Zeit. Aber wie gesagt, wenn Sie es nicht innerhalb von 1 oder 2 Wochen merken, wahrscheinlich merken Sie es später auch nicht, weil Sie dann nicht mehr dann die alten Auszüge durchsuchen. Je nachdem, wie viel Geld es ist. Also es ist zum Beispiel ein Klassiker von solchen Betrügereien, kleine Beträge abzubuchen. 10 Euro, 20 Euro, 19 Euro, 70, ganz krumme Beträge. Und dann dahinter irgendwas mit Telekom oder so zu schreiben, das prüft man dann nicht explizit. Und das übersieht man dann auch, vergisst man dann auch. Und solche Sachen, solche Betrugsmöglichkeiten, die gab es immer. Egal, ob Sie Homebanking machen oder nicht. Das kann man einfach so machen mit Ihrem Konto. Es reicht, dass Sie ein Konto besitzen. Die zweite Variante, die man nicht unterschätzen darf, ist, es werden zum Beispiel die Briefkästen bei den Banken geknackt oder einfach nur irgendwie die Konto aus diese Überweisungsträger rausgefischt. Ganz einfach, dann hat man eine Vorlage und man muss gar nicht eine Abbuchung vornehmen, sondern einfach eine Überweisung. So, als ob Sie eine Überweisung von Ihrem Konto durchführen, wird praktisch die Überweisung auf ein anderes Konto durchgeführt. Das ist sogar legitimiert durch Ihre Unterschrift. Man müsste jetzt bloß noch die Kontonummer verändern. Solche Sachen machen die Leute, das ist ganz simpel. Auch hier, das ist natürlich leicht anzufechten, wenn Sie es merken. Und die zweite Sache ist, der Schaden existiert erstmal. Auch wenn Sie hinterher nicht haftbar gemacht werden dafür, ist es furchtbar unangenehm. Sie müssen der Bank das erklären. Vor 4 Wochen ist meinem Nachbarn einfach Geld von seinem Konto abgebucht worden, 500 Euro. Erstmal ist das Konto dann ins Minus gegangen, eine Lastschrift ist nicht abgebucht worden. Dann hat er Rennerei gehabt, die Postbank hat ihm nicht geglaubt auf Anhieb, dass er das nicht gewesen sein könnte. Er konnte nachweisen, er war zur gegebenen Zeit gar nicht in Deutschland, war in Deutschland, aber die Abbuchung war aus Österreich gemacht worden. Und solche Sachen, das ist einfach lästig. Die Bank hat alles bezahlt, aber dann hat man erstmal ein Problem. Und ich finde einfach, man muss nur wissen, ich möchte hier keinem Angst machen, man soll nur eine gewisse Sensibilität entwickeln, was passieren kann und nicht nur gegen das Homebanking oder gegen die Sicherheit in EDV oder IT, sondern das ist eben auch im klassischen Bereich möglich. Und dafür möchte ich Sie einfach ein bisschen sensibilisieren, dass Sie sich Gedanken darüber machen und überlegen, wie können Sie sich schützen. Dann gibt es natürlich die neuen Gefahren durch die elektronischen Medien. Phishing, habe ich vorher schon gesagt, das ist eine ganz simple Methode. Man versucht einfach Ihre PIN und Ihre TAN herauszufinden und das sind quasi Ihre Zugangsdaten. Das ist wie wenn man Ihnen den Hausschlüssel oder den Schlüssel zum Schließfach klauen möchte. Farming, das ist schon etwas professioneller. Da werden im Internet Rechner oder auch Botnetze, das sind dann eben gehijackte oder unter Kontrolle gebrachte Computersysteme verwendet. Hijacking, man leitet das einfach um. Wenn Sie eine Anfrage an eine Bank machen möchten, dann wird das umgeleitet auf einen Rechner von einem Angreifer, der Ihnen vorgaukelt, dass er die Bank sei. In Wirklichkeit kommunizieren Sie mit seinem Computer und alles, was Sie ihm mitteilen, kann er dann manipulieren und dann an die Bank weiterleiten. Genauso Man in the Middle, das haben Sie vielleicht sowas schon mal gehört, diese Begriffe. Ich kann da im Einzelnen noch ein Beispiel dazu machen. Ansonsten möchte ich hierzu noch sagen, diese ganzen Angriffe, was viele auch vergessen, können nicht nur auf Ihr Girokonto erfolgen, sondern auf jedes andere Konto. Ich habe hier nur exemplarisch PayPal und eBay erwähnt, aber im Prinzip ist jedes Konto interessant. Jedes Konto, bei dem es mittelbar oder unmittelbar um Geld geht. Und sind Sie ehrlich, bei den meisten geht es direkt oder indirekt um Geld. eBay, wer hat noch nie über eBay gekauft? PayPal als Zahlungsmittel eingesetzt. Selbst eBay ist riskant. Nehmen wir mal an, jemand kommt auf Ihr Konto in eBay, versucht, Ihre Daten zu missbrauchen, kauft in Ihrem Namen Ware ein, die hinterher Sie bezahlen oder er bekommt die Ware oder er verkauft sie. Also man kann sich viele Szenarien vorstellen, wo Betrug stattfinden kann. Also es ist immer sinnvoll, eine gewisse Kontrolle und auch um die Gefahren zu wissen, die dort auftreten können. Jetzt habe ich hier ein Beispiel, das ist jetzt etwas technischer, wird nicht jetzt ganz technisch, aber hier als Beispiel sehen Sie ganz unten rechts Ihren Anwender-PC. Wenn Sie ins Internet gehen und Ihre Bank besuchen, Sie geben jetzt auf Ihrer Webseite ein www.postbank.de, um auf den Bankrechner zu kommen. Das Internet ist ja ein großes Netzwerk, bestehend aus verschiedenen Rechnersystemen, Servern, Name-Servern, das ist rechts zum Beispiel ein DNS-Server von Ihrem Provider, wenn Sie sich einwählen ins Internet, bei der Telekom, bei 1&1 oder wo auch immer Sie Ihr Internet haben, dann schickt Ihr PC diese HTTP-Adresse oder HTTPS-Adresse an diesen Name-Server und der prüft dann, welcher Rechner damit gemeint ist. Wo sitzt der Rechner, der unter Postbank liegen soll und darauf reagiert? Und dieser Name-Server kennt dann vielleicht nicht diesen Rechner, aber er kennt die Adresse eines anderen Name-Servers, der das wissen muss. Das ist hier der Name-Server der Bank. Und der sagt, ja, das ist der Bankrechner da unten, gibt Ihnen die Informationen zurück. Und jetzt haben Sie quasi eine Verbindung von Ihrem PC zum Bankrechner. So soll es sein und so ist es auch richtig. Aber jetzt könnte etwas anderes passieren. Es gibt die Möglichkeit, ganz oben rechts, da sitzt jetzt ein Angreifer, der hat eigentlich nichts anderes gemacht, als diesen DNS-Server des Providers manipuliert. Sowas passiert immer wieder. Durch Sicherheitslücken, durch schlecht gewartete Systeme, weil irgendwas nicht aktuell ist. Und dann ist es möglich, dass Ihr Rechner genau diesen Server kontaktiert und fragt, wo ist postbank.de? Und jetzt spricht dieser Server aber nicht mit dem Rechner der Postbank oder der Bank, sondern erwischt den DNS-Server des Angreifers. Und da können Sie sich ja vorstellen, dass dieser Rechner jetzt nicht die richtige Antwort geben wird, sondern ihm seinen eigenen Rechner als den Bankrechner vorgaukelt. Und jetzt haben Sie eine Verbindung zu einem falschen Rechner. Das heißt, Sie kommunizieren mit einem System, das Sie für die Bank halten, das aber nicht die Bank ist. Und das Problem jetzt dabei ist, alle Anfragen, die Sie jetzt an diesen Rechner leiten, kann der Angreifer an den richtigen Rechner weitergeben, aber manipuliert. Er kann jetzt, wenn Sie eine Überweisung einreichen, kann er diese verändern. Er signiert das mit der TAN, die Sie ihm geben, aber die Überweisung erfolgt auf sein Konto. Auch hier, hinterher, wenn das kontrolliert wird, werden Sie wahrscheinlich von Ihrer Bank das Geld zurückbekommen. Aber das Problem wird natürlich sein, haben Sie Ihren Rechner richtig geschützt? Sind Sie vielleicht mitschuldig? Erstmal wird man Sie fragen, haben Sie eine Virensoftware, eine Antivirussoftware? Haben Sie eine Firewall auf Ihrem System? Haben Sie alles richtig gemacht? Und hierfür können Sie eigentlich nicht mal was. Das ist woanders passiert, aber alleine der Nachweis, das muss erstmal festgestellt werden. Und wie gesagt, das gibt auf jeden Fall auch Fragen und ist mit Sicherheit nicht angenehm, wenn einem sowas passiert. Wie gibt's oder was für Schutzmöglichkeiten habe ich? Es gibt aktive Schutzmöglichkeiten, passive Schutzmöglichkeiten und natürlich Ihr Verhalten müssen Sie entsprechend prüfen. Gibt die Sicherheitsverfahren der Bank, wie schon PIN-TAN-Verfahren, aber wie ich gerade an dem Beispiel gezeigt habe, auch das ist nicht hundertprozentig sicher, weil wenn jemand sich für die Bank ausgibt und Sie geben ihm offenherzig alle Informationen bekannt, Ihre PIN, Ihre TAN und sagen, die Überweisung möchte ich ausgeführt haben, das ist nicht die Bank, der trägt das zwar auf zur Bank, das läuft dann hinterher genauso, nur eben mit anderen Daten, dann haben Sie das nicht mehr in der Hand. Also PIN-TAN ist nicht generell sicher. Und es gibt weitere Verfahren, HBCI mit Sicherheitsmedium und HBCI mit Secoder, das ist nochmal eine erweiterte Form. Da möchte ich gleich im Einzelnen noch darauf zurückkommen. Bei den aktiven Schutzmethoden, also Vermeidung, ich mache kein Homebanking mehr, mir ist das zu gefährlich, oder Kontrolle. Ich sage, machen Sie trotzdem Homebanking und kontrollieren Sie regelmäßig, weil wenn dann was passiert, dann haben Sie das schneller im Griff und ganz vermeiden können Sie es höchstens, wenn Sie das Konto dicht machen. Das wäre die einzige Möglichkeit. Ein sicheres PC-System, gut, das ist jetzt vielleicht klar, ich weiß jetzt nicht inwiefern. Es ist schon wichtig, dass Sie Ihr System schützen, dass Sie Antivirus, Firewall und solche Anwendungen auf Ihrem System einsetzen. Alternativer Browser, das finde ich schon immer interessant. Gehen Sie gegen den Strom. Machen Sie nicht alles, was alle machen. Machen Sie es etwas anders. Sie wissen, dass ein Hacker oder ein Angreifer, ein Mensch, der jetzt einfach darauf aus ist, Daten zu klauen, der macht es sich auch einfach. Der wird sicherlich Systeme angreifen, die weit verbreitet sind. Also der wird jetzt nicht versuchen, die Speziellen oder die Ausnahmen anzugreifen. Das ist ihm viel zu aufwendig. Ja, stellen Sie sich einen Einbrecher vor, der bricht ein Haus auf, wenn es einfach geht, wenn er weiß, wie das System ist. Wenn er bei Ihnen ein ganz spezielles Schloss vorfindet oder ganz spezielle Verriegelungen vor den Fenstern, wird er das wahrscheinlich nicht machen. Der macht das, was er kennt, das, was einfach ist, das, was schnell geht und wo er Erfahrung hat. Wenn Sie einen anderen Browser einsetzen, ein anderes Betriebssystem, einfach auf Ihrem System zusätzliche Maßnahmen einhalten, dann ist es für viele schon uninteressant. Wenn Sie zum Beispiel Linux statt Windows einsetzen, ist das schon ein riesen Pluspunkt oder ein alternatives System wie Mac OS X, einen alternativen Browser, nicht den Internet Explorer oder eben eine Homebanking-Anwendung statt eben den Browser, um auf die Bank zu kommen. Das sind Sachen, die es schon einen deutlichen Schritt sicherer macht für Sie. Schließlich auch den sicheren Umgang, ganz allgemein auch bei jeder E-Mail bekannt, keine ausführbaren Dateien öffnen, das kennen Sie direkt, niemals einen Link anklicken. Das finde ich schon, das kann man gar nicht oft genug sagen, weil man darf nicht vergessen, ich bin auch selbst vor kurzem wieder fast reingefallen, weil ich gedacht hatte, diese E-Mail hängt mit einem Kauf bei einem Zahlsystem im Internet zusammen, prompt kam die und muss man eben aufpassen, hätte ich fast angeklickt und mir hinterher überlegt, das darf nicht passieren, man muss das einfach verinnerlichen, dass man das nicht macht, ja. Keine Links in E-Mails anklicken, egal wie vertrauenswürdig die E-Mail aussieht. Immer selber auf die Webseite und selber die Adresse eingeben. Das kann man nicht oft genug sagen. Sicherungen durchführen und die Zugangsdaten sicher aufbewahren, ist natürlich selbstredend für uns alle selbstverständlich. Aber man kann noch weitere Sachen machen. Man kann ein Limit setzen. Sie können bei Ihrem Konto ein Limit setzen, dass nicht mehr als Betrag X von Ihrem Konto überwiesen werden kann. Das hindert schon oder das hilft schon deutlich, weil stellen Sie sich vor, jemand manipuliert Ihren Auftrag, dann kann er nicht das ganze Konto leer machen. Und Sie können ein Tageslimit setzen. Pro Auftrag ist das dann zum Beispiel begrenzt. Also ich habe zum Beispiel ein Limit von 300 Euro gesetzt, weil ich normalerweise nie mehr als 300 Euro überweise und das Tageslimit ähnlich hoch. Wenn ich mal mehr überweise, dann schicke ich eine Nachricht über das System, HBCI zum Beispiel, an die Bank oder telefoniere mit denen und die schalten das für einen Tag frei, dann habe ich ein höheres Limit. Sowas ist relativ einfach zu machen. Dann kann man vereinbaren, dass zum Beispiel das Konto nie in den Minusbereich, dass das immer im Habenbereich operiert, zum Beispiel, oder nicht über ein gewisses Limit hinausgehen darf. Damit verhindern Sie, dass im Falle eines Falles das nicht noch zusätzlich massive Schulden hinterlässt erstmal. Dann kann man das Verrechnungskonto bei manchen Banken definieren, dass die Überweisungen nur an spezielle Konten gehen. Das ist sicherlich lästig, wenn Sie jetzt einen neuen Zahlungsempfänger oder Händler haben oder einen Lieferanten bezahlen möchten, den Sie noch nicht hatten, das müssen Sie erst freischalten. Aber wie gesagt, und letztlich noch gegen den Strom, alternative Systeme einsetzen, hatte ich ja schon erwähnt. Was auch wichtig ist, Kontrolle, jetzt nochmal hier, Lastschriftkontrolle. Es ist einfach wichtig zu gucken, wann wird Geld abgebucht, wann haben Sie das nicht aktiv veranlasst. Das ist dann auch hilfreich, dass diese Zahlungen, wenn Geld abgegangen sind vom Konto, vielleicht nochmal farblich hervorgehoben erscheinen. Das finde ich zum Beispiel wichtig. Das macht zum Beispiel eine Homebanking-Software. Das weiß ich nicht, ob das jetzt im Web, bei Internet, bei den Banken, habe ich das jetzt noch nicht gesehen. Aber das sind Möglichkeiten, um das einfach offensichtlicher zu machen, um die Kontrolle einfacher durchführen zu können. Wie ich schon sagte, Software statt Browser einsetzen. Das Online-Offline-Konzept beinhaltet einfach, Sie sind nicht permanent online, Sie bereiten alle Zahlungen vor, Sie gehen dann online, wenn Sie die Daten übertragen und holen sich die Kontoauszüge und danach gehen Sie wieder offline. Und schließlich und letztlich kann man ein Konto auch passiv nutzen. Wenn Sie sagen, Homebanking ist mir zu gefährlich, dann holen Sie sich trotzdem den Zugang für PIN-TAN. Die TAN-Liste brauchen Sie gar nicht. Lassen Sie die gleich bei der Bank oder ungeöffnet im Schrank liegen. So können Sie jederzeit nachweisen, dass Sie die nie genutzt haben. Aber Sie haben mit der PIN Möglichkeit, Ihr Konto passiv auszulesen. Sie sehen, was an Umsätzen auf Ihrem Konto gelaufen ist. Damit haben Sie zumindest Kontrolle über Ihr Konto, auch wenn Sie es jetzt nicht aktiv für Zahlungen nutzen. Und Sie sehen eben, wenn was passiert. Zum PIN-TAN-Verfahren möchte ich noch sagen, was die Sicherheit angeht. Wie gesagt, es gab früher das einfache PIN-TAN-Verfahren. Sie haben eine PIN und Sie haben eine TAN-Liste und Sie haben wahllos eine Nummer eingegeben. Das war interessant für die Fischer, in Anführungszeichen, die Passwort oder die PINs abgefischt haben. Die haben einfach diese TANs über eine E-Mail oder über eine Webseite abgefragt, haben die gespeichert und dann in ihrem Namen die Zahlungen ausgeführt. Dann hat die Bank gesagt, okay, wir machen das so, Wenn eine Zahlung ausgeführt wird, dann fragen wir nach einer ganz speziellen TAN. Das ist die ITAN, ITAN oder die indizierte TAN. Das heißt, Sie schicken die Überweisung an die Bank. Jetzt erst sagt die Bank, das ist vorher nicht bekannt, ich möchte von dir die TAN mit der Nummer 10. Das wusste niemand vorher. Und erst dann geben Sie die TAN bereit. Das heißt, das ist ein sogenanntes Zwei-Schritt-Verfahren. Im ersten Schritt überweisen Sie oder geben Sie die Daten an die Bank und im zweiten Schritt danach die TAN. Und zwar die, die Bank speziell angefordert hat. Das erhöht die Sicherheit, aber auch nur bedingt. Eben, wie ich schon sagte, der Man-in-the-Middle-Angriff ist davor, also bietet keinen Schutz vor diesem Man-in-the-Middle-Angriff, weil wenn dazwischen jemand sitzt, dem geben Sie die Überweisungsdaten, der verändert die Überweisung auf mein Konto, leitet das weiter an die Bank fordert die TAN-Nummer 10 an, er sagt, gib mir bitte die TAN-Nummer 10, Sie geben ihm die TAN-Nummer 10 und er legitimiert damit die Überweisung auf sein Konto. Folglich hat die Bank sich dazu entschlossen, das noch sicherer zu machen und die einzige Möglichkeit dazu besteht darin, man koppelt die Überweisung, die Zahlung an die TAN. Das heißt, wenn Sie überweisen möchten, was weiß ich, an die Telekom 20 Euro, die Telekom hat die Kontonummer so und so, wenn das bei Ihnen nicht abgebucht wird, dann geben Sie die Daten an die Bank und die Bank fordert genau dafür eine TAN an. Diese TAN generiert ein kleines Gerät, in das Sie jetzt die Kontonummer eingeben und den Betrag, also der Betrag, den Sie überweisen möchten. Dieses Gerät koppelt diese Sachen und gibt Ihnen eine TAN aus und diese TAN geben Sie der Bank. Sollte jetzt dieser Auftrag zwischenzeitlich manipuliert worden sein, dann passt die TAN nicht mehr zu dem ursprünglichen Auftrag und die Bank wird Ihnen sagen, das stimmt nicht überein, kann ich nicht ausführen. Und das ist jetzt die Evolution in unserer Bankgeschichte, das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, Sie müssen so viele Daten in Ihr Gerät eingeben zu Hause, um eine TAN zu generieren. Und weil das so kompliziert ist, ist die neueste Generation, die die Banken entwickelt haben, ein kleines TAN-Generator-Gerät, ein TAN-Generator mit einer optischen Schnittstelle, das ist jetzt nur beispielhaft, nicht so einer, der die Daten über eine sogenannte Fotodiodenanzahl über den Bildschirm auslesen kann. Das heißt, Sie müssen die Kontonummer und den Betrag nicht mehr mit Hand eingeben, sondern da kommt so ein Flickercode auf dem Bildschirm mit mehreren Farbfeldern und Sie halten dieses Gerät dann vor den Bildschirm und er überträgt die Daten über diese optische Schnittstelle. Danach zeigt es Ihnen die TAN an und die geben Sie ein. Das ist allerdings auch relativ kompliziert, also umständlich zu machen. Auch wenn es jetzt sicher sein soll, finde ich, dass das ein sehr hoher Aufwand ist und ich finde, man muss einfach mal überlegen, ob das der richtige Weg ist. Wenn Sie mich fragen, nein, es gibt schon sichere Methoden, und das ist auch mit so einem Gerät und mit einer Chipkarte und mit einer sicheren Verschlüsselung. Der Aufwand ist fast oder ungefähr genauso groß, aber es ist deutlich sicherer. Und das ist auch das Verfahren, das ich propagiere. Das ist nämlich HBCI mit Chipkarte. Das wird mittlerweile von fast allen Banken angeboten. Dabei haben Sie die Möglichkeit, also bei allen Sparkassen, bei allen Volksbanken, Deutsche Bank, Commerzbank, SEB, Hypovereinsbank, die bieten das alle an, also nur wenige Banken bieten bisher andere Verfahren an. Wenn Sie Interesse an sowas haben, kann ich nur empfehlen, fragen Sie Ihre Bank. Da haben wir nochmal das ITAN-Verfahren. Ein weiteres Verfahren ist zum Beispiel das MTAN-Verfahren. Dieses Verfahren wird dadurch sicher, dass man auf unterschiedlichen Wegen die TAN übermittelt. Also man versucht einfach, noch ein anderes Medium zu verwenden. Das heißt, Sie schicken die Zahlung über Internet an die Bank. Die Bank schickt Ihnen aber jetzt die TAN just in time auf Ihr Handy. Auf Ihr Mobiltelefon wird die TAN angezeigt und die geben Sie dann ein. Jetzt müsste man, um dieses System auszuhebeln, Kontrolle gleichzeitig über den Kanal haben, mit dem Sie die Daten an die Bank übermitteln und auch auf Ihr Mobiltelefon. Es gibt solche Szenarien, man kann sowas machen, aber es ist technisch aufwendig. Also auch das ist nicht hundertprozentig sicher. Und insbesondere, um das wieder zu schützen, hat die Bank nun das verstärkt, indem sie auf dem Handy auch noch die Zahlungsdaten mit angibt. Das heißt, hiermit schicken wir Ihnen eine TAN für den Auftrag mit der an die Kontonummer so und so, mit dem Betrag so und so. Und dann, wenn Sie das lesen und sehen, das passt, dann sollten Sie das erst benutzen. Das setzt aber voraus, dass Sie das auch nochmal kontrollieren. Und hier nochmal, da sehen Sie, wie viel Aufwand betrieben wird, um das sicher zu machen, um ein PIN-TAN-Verfahren sicher zu machen. Und dieses HBCI-Verfahren mit Chipkarte, dafür braucht man dieses Gerät und eine Karte, gibt es in der Entwicklung ist es ungefähr seit 97, in der Praxis ab Ende 99, wurde das dann umgesetzt und wurde bis heute kaum überarbeitet. Es ist zwar erweitert worden, aber es ist vom Prinzip her nicht verändert worden. Und da möchte ich Ihnen nur noch mal zeigen, wie stabil dieses Verfahren eigentlich ist, gemessen am FinTAN-Verfahren, wenn Sie sehen, wie viele Veränderungen das gegeben hat und in welcher Frequenz. Das hat zugenommen. Immer häufiger hat man das Verfahren überarbeiten müssen aufgrund der aktuellen Vorkommnisse im Sicherheitsbereich. Das ist noch das SmartTAN-Plus-Verfahren, das ich vorhin erwähnt hatte. TAN-Generator mit Zahlentastatur, Bankcode erzeugt die TAN und die TAN ist dann auch nur für diese Empfängerkontonummer gültig. Und die Weiterentwicklung war eben kein Eintippen mehr. So sieht der Flickercode aus. Rechts unten sehen Sie dieses schwarze Feld mit dem weißen Balken. Das hat dann 4 oder 5 weiße Balken, die dann eben abwechselnd blinken und dieses Gerät kann das abnehmen. Witzigerweise ist dann auf diesen Geräten auch noch ein Hinweis, dass man das auf eigene Verantwortung tut, weil diese Geräte dann unter Umständen Epilepsie hervorrufen könnten. Das beunruhigt mich dann schon sehr, wenn ich so etwas lese. Wie ich schon sagte, das HBCI-Konzept ist kaum verändert worden. Es gilt als ein sehr sicheres Konzept. Klar, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, auch das, nichts ist sicher, auch dieses Verfahren könnte gehackt werden. Es gibt sicherlich Möglichkeiten. Es gab einen Modellversuch, aber der war so speziell unter solchen Laborbedingungen. Ich sage immer, das ist ungefähr so, wie wenn hinter Ihnen in Ihrem Arbeitszimmer, wenn Sie eine Überweisung durchführen, jemand stehen würde und genau sieht, was Sie machen. Und das ist nun, okay, schon sehr, sehr speziell. Was brauchen Sie dafür? Sie brauchen eine Chipkarte, die bekommen Sie von Ihrer Bank und Sie brauchen einen Chipkartenleser. Da gibt es verschiedene. Es gibt ein Restrisiko, da der Auftrag nicht angezeigt wird. Das, was ich vorhin erwähnt hatte. Um das in diesem Abhilfe zu schaffen, gibt es das Verfahren HBCI mit Secoder. Dabei wird dieses Gerät zum Beispiel zum Einsatz kommen und da können dann die Daten der Überweisung nochmal angezeigt werden. Wenn Sie möchten, gebe ich Ihnen beide Geräte. Ich habe hier von zwei Herstellern die Geräte einfach mal durch, dass Sie sich das anschauen können, wie das verarbeitet ist, wie das funktioniert, wie das aussieht. Ich kann das einfach mal durchgeben. Können Sie sich anschauen. Mit dem HBCI Secoder Modell, das ist der kleinere von den beiden, kann man dann auch die Geldkarte übers Internet befüllen. Das ist ein System oder eine Sache, das ist geplant, das auch übers HBCI-Konzept durchzuführen. Das ist leider noch nicht. Ich vermute, dass es auch noch in diesem Bereich ein paar sicherheitsrelevante Dinge zu klären gibt. Es kann aber schon durchgeführt werden über einen Umweg. Man muss ein Konto anlegen und kann dann das Geld von seinem Konto auf dieses Konto übertragen und darüber dann auf diese Geldkarte. Aber es funktioniert. Dann haben wir hier ein Beispiel nochmal für die Sache mit der Signaturkarte und mit dem Secoder. Bei einem Klasse 1 Leser ohne Tastatur haben wir schon gesagt, da könnten auch die Daten verfälscht werden. Es ist nicht ganz so sicher, weil die PIN am PC eingegeben wird. Bei diesen Geräten, die ich Ihnen jetzt durchgebe, die verfügen alle über eine Tastatur. Und das ist ein Teil des Sicherheitskonzepts, da die Tastatur die PIN aufnimmt und diese PIN nicht aus dem Gerät geht. Die PIN bleibt in diesem Gerät, entschlüsselt oder schaltet den Chip auf dieser Karte frei. Damit werden alle Daten verschlüsselt, an die Bank übermittelt. Genau. Und der Vorteil dabei ist eben, dass die PIN nicht in den PC kommt. Das heißt, selbst wenn Ihr PC verseucht wäre, kann der Angreifer nicht auf die PIN zugreifen. Er hat die PIN nicht. Im Übrigen würde er nur etwas anstellen können, wenn er die Karte hat und auch die PIN kennt. Also das ist so dieses Prinzip. Zwei Dinge sind erforderlich. Physischer Besitz der Karte und Kenntnis der PIN, um diese Karte auch freizuschalten. Und bei Klasse 2 oder Klasse 3, da braucht man auf jeden Fall ein Gerät mit PIN-Eingabe. Das ist übrigens heute der Standard. Es gibt vielleicht Leute, die noch zu Hause so ein Gerät haben, Sicherheitsklasse 1 ohne PIN-Eingabe, kann man auch noch benutzen. HBC ist sehr sicher, aber noch sicherer machen Sie es eben dadurch, dass Sie eben die PIN am Kartenleser eingeben. Also auch wenn der PC verseucht wäre, würde dann die PIN nicht ausgelesen werden. Genau, und letztlich kann ich Ihnen noch einen Einblick in unser Produkt Moneyplex geben. Wie gesagt, das ist eine Homebanking-Software. die Sie für Windows oder Linux und in Kürze auch für Macintosh erhalten können. Und dies ist eine Software, die multibankfähig ist. Das heißt, Sie können mit verschiedenen Banken kommunizieren und Sie haben alle Banken unter einem Dach. Sie haben die Möglichkeit, viele Konten einzurichten und haben dann einen Überblick über die Konten, über Ihren gesamten Vermögensstatus. Jetzt würde ich erst mal sagen, zunächst danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie jetzt spezielle Fragen haben, vielleicht können wir dann gleich darauf eingehen. Ja, Sie haben?
In welche Kategorie ist das einzuordnen, dieses Treiber SC, R oder CP, was aber noch nicht diesen USB-Anschluss hat, sondern wo noch die PIN eingegeben werden müsste in der Homepage von der Bank. Dort wird dann eine Nummer rausgegeben, also eine vorgegebene Kante, die man eingeben muss, und dieses Gerät hier. Zusätzlich noch bei der Überweisung zum Beispiel die Kontonummer abgefragt, die man auch eingeben muss. Daraus wird dann das resultiert und das muss man dann eingeben. Wie sicher ist das?
Ja, aber das ist ein klassisches PIN-TAN oder ein PIN-TAN-Verfahren, ein sogenanntes Zweischrittverfahren, weil im ersten Schritt schicken Sie die Überweisung an die Bank. Dann sagt die Bank, ich möchte jetzt eine TAN, und zwar eine, die du jetzt erst generierst, nachdem ich schon weiß, an wen du überweisen möchtest. Und dann tragen Sie in Ihr TAN-Gerät die Kontonummer und den Betrag ein, und daraus wird die TAN errechnet, sodass halt praktisch die TAN, die Sie hinter der Bank geben, zu den Kontodaten passen muss. Ja, das ist ein PIN-TAN-Verfahren, ein Zweischrittverfahren, ein modernes Verfahren, und das ist sehr sicher, wenn eben die Kontonummer und PIN verwendet wird, dann ist es auf jeden Fall sicher. Doch, es würde auch dadurch, es hilft Ihnen auch dadurch, dass Sie eben, nehmen wir mal an, der Man in the Middle manipuliert den Auftrag, während Sie ihn an die Bank schicken und leitet das um auf sein Konto, aber Sie geben jetzt praktisch Ihre Kontonummer ein, dann passen die Sachen ja schon nicht mehr zusammen. Das heißt, die TAN, die Sie dann generieren, wird nicht zu dem Auftrag passen. Da ist eigentlich nichts gegen einzuwenden, das ist nur eine Sache des Aufwandes. Das ist ein sehr hoher Aufwand, den man versucht zu vereinfachen, indem man eben die Übertragung der Daten mit dem optischen TAN-Verfahren durchführt. Ja. Also es ist schon sicher, aber etwas umständlich. Ja, bitte? Okay, also der Unterschied, es gibt die Klasse 1, das sind Geräte auf jeden Fall ohne Tastatur und ohne Display. In der Klasse 2 haben wir mindestens eine Tastatur und in der Klasse 3 Tastatur-Display. Was den Hauptunterschied ausmacht, die sind zertifiziert und die sind auch noch versiegelt. Man könnte sich ja jetzt vorstellen, ein mögliches Szenario, das das Gerät angreifbar macht, ist, ich habe ja vorhin gesagt, die Geräte ab Klasse 2 haben eine Tastatur. Ein mögliches Szenario ist, dass jemand das Gerät manipuliert, sodass er trotzdem die PIN auslesen kann. Denkt man ja an die Tankstellen, wo man mit der EC-Karte bezahlt, dann geht man raus und hinterher hat er eine Kopie gezogen und jetzt braucht er ja noch die PIN und gut, die hat er dann über eine Kamera beim Eintippen abgelesen und das geht ja beim Computer nicht, weil Sie ja hoffentlich keine Kamera in Ihrem Büro haben. Dann wird jemand versuchen, den Kartenleser so zu manipulieren, dass er, obwohl er es nicht darf, die PIN trotzdem an den PC schickt. Und das macht man, indem man die Firmware zum Beispiel manipuliert und dazu muss jemand an das Gerät ran. Deswegen sind die Geräte auch versiegelt. Das sollte bei dem einen Gerät auf jeden Fall der Fall sein. Das andere trägt auch ein Siegel, aber müsste es nicht. Also das ist der eine Unterschied, dass die auf jeden Fall bei Klasse 3 diesen Siegel tragen. Und die zweite Frage, was den Preis angeht. Die billigsten Geräte oder günstigsten Geräte, die wir anbieten, sind ab 39 Euro. Das ist das silberne Gerät. Das massive ohne Display 39 Euro und das andere Gerät mit Display 49 Euro. Aber im Prinzip, also so ist der Einstieg, so ungefähr 40 Euro würde ich mal sagen, ist der Einstieg. Und das ist schon die höchste Sicherheitsklasse. Also das gibt auch ein Gerät ab 40 Euro mit der Sicherheitsklasse 3. Und das andere Gerät 49 Euro, auch Sicherheitsklasse 3. Also Sie müssen ungefähr zwischen 40 und 50 Euro rechnen, wobei ich davon ausgehe, dass das noch günstiger wird. Also ich schätze, das sollte zwischen 20 und 40 Euro in der nächsten Zeit erhältlich sein, so etwas. Ja, bitte? Also ich sehe keine Schwächen. Ich sehe auch nicht eine Schwäche bei dem Verfahren, wo die Kontodaten noch nicht mit übermittelt werden, weil ich finde, es ist einfach sicher. Stellen Sie sich vor, Sie schicken jemand einen Tresor per Post und der ist verschlüsselt. Also die Kiste ist zu. Und jetzt haben Sie die PIN dazu oder die Codenummer, die man braucht, die schicken Sie nicht per Post, auch nicht per Brief, sondern die faxen Sie. Wenn jetzt jemand den Postbeamten überfällt und sich diesen Tresor aneignet, dann braucht er jetzt noch die Geheimnummer. Und da jetzt vielleicht da rechnet er damit, dass Sie das in den Brief schicken. Aber dass Sie es per Fax schicken oder per SMS oder per E-Mail, er kann nicht unbedingt alle Kanäle von Ihnen abfangen oder kontrollieren. Und deswegen bietet es eine Sicherheit, einfach zwei verschiedene Kommunikationswege zu verwenden. Und deswegen würde ich sagen, das System ist im Prinzip schon sehr sicher. Aber dadurch, dass eben die Kontodaten noch mit übermittelt werden, würde ich es als absolut sicher bezeichnen. Es gibt immer Möglichkeiten. Klar, wenn man es manipuliert, wenn Sie nicht darauf achten, hundertprozentig, welche Kontonummer da drauf ist, Schwachpunkte kann es immer geben. Aber ich würde es als derzeit sehr sicher bezeichnen. Sie weitere Fragen? Bitte? Das würde ich schon sagen, dass was bringt. Genau, also unsere Software ist so gehalten, dass sie sich nicht in das System festfrisst, also keine Eintragungen hinterlässt. Erstens, also wenn Sie es beenden, dann hinterlässt es nichts. Das heißt, zweitens, Sie können es auf einen USB-Stick installieren, haben den Vorteil, wenn Sie den USB-Stick wieder rausnehmen, dass nichts auf Ihrem System hinterbleibt. Also es ist danach sauber. Dieses Produkt können Sie so, wie es ist, es braucht keine spezielle Version, auf einen USB-Stick installieren. Das hat schon einen Vorteil, denke ich mal, weil man es dann eben vielleicht auch nicht immer verfügbar hat oder nicht auf jedem Rechner oder man kann es auch mitnehmen unterwegs. Die Daten da drauf sind dann verschlüsselt. Bitte sehr. Sie können auf das Verzeichnis zugreifen, aber alle Daten sind kryptografisch verschlüsselt. Ist ja klar, müssen wir auch verschlüsseln. Es wird nichts im Klartext hinterlegt. Ob man das knacken kann, gut. Ich würde sagen, es ist sehr sicher, wenn Sie die Daten dort hinterlegen, dann müsste man erstmal Moneyplex, Sie geben ja selber noch ein Passwort vor und die Daten sind dann nochmal durch ein internes Passwort verschlüsselt. Also wie sicher das ist, ja, könnte man mit Sicherheit berechnen, hängt auch immer dann von der Wahl des Passwortes ab, also das ist dann schwer zu sagen. Ja, aber ich würde es als schon sehr sicher bezeichnen. Ja. Ich glaube, Entschuldigung, gleich Sie hatten noch eine Frage, genau. Richtig, also beim HBC-Verfahren werden die Daten unterschrieben. Sie werden sozusagen signiert. Da das Verfahren aufwendig ist, macht man das nicht mit der ganzen Nachricht, sondern man tut nur einen Hashwert, einen sogenannten Hash, also über diese Nachricht bilden, das ist jetzt vielleicht zu technisch, und der wird dann verschlüsselt und das ist dann praktisch eine Signatur. Der Schlüssel wird am Anfang in einer Initialisierungsphase, einer sogenannten Erstinitialisierung generiert. Das heißt, Sie haben diese Karte von Ihrer Bank. Dann legen Sie die Karte ein, erzeugen den Schlüssel und übertragen diesen Schlüssel an die Bank. Das ist praktisch der öffentliche Schlüssel, dass die Bank den kennt und umgekehrt gibt die Bank Ihnen Ihren Schlüssel. Und um das jetzt noch sicher zu machen, drucken Sie aus Ihrem Computer noch ein Blatt aus, da wird auch noch quasi derselbe Schlüssel ausgedruckt, die Zahlenkolonne, und den unterschreiben Sie. Und das schicken Sie per Post an die Bank. Und jetzt hat die Bank von Ihnen auf elektronischem Wege den Schlüssel erhalten, der auf Ihrer Karte ist. Gleichzeitig nochmal eine Kopie auf Papier mit Ihrer Unterschrift und damit sagen die, wenn die Unterschrift passt, dieser Schlüssel ist von Ihnen und den können wir jetzt künftig für die Kommunikation verwenden. Das ist auch wieder so ein Beispiel, wo man auch zwei verschiedene Medien verwendet, um den Schlüssel oder um diesen Austausch sicher zu machen. Und ab dann, wenn das soweit diese Initialisierungsphase geklärt ist, dann kann man ja sagen, das ist sicher. Solange jetzt Ihre Karte nicht verloren geht oder der Schlüssel der Bank gehackt wird, ist das sicher als sicher anzusehen. Sie hatten noch eine Frage? Ja. Ja, das ist richtig. Also ich kann Ihnen jetzt nicht genau sagen, wie oder was für Möglichkeiten verwendet werden, um das jetzt in Ihrem Fall dann zu hacken oder wie ein Angreifer vorgehen würde. Es gibt Methoden, mit denen man Handys abfangen kann, dass die sich nicht in den Funkmasten einloggen, sondern in ein System in ihrer Nähe. Das heißt, wenn man dem Handy eine Funk- oder einen sogenannten Punkt, einen Netzpunkt oder Zugriffspunkt, Zugangspunkt anbietet, der jetzt einen besseren Empfang bietet als der Netzturm vom Betreiber, dann loggt sich ihr Handy dort ein, dann könnte man auch die Nachrichten abfangen und dann hätte man sowas wie ein Man in the Middle mit ihrem Handy gemacht. Also theoretisch ist es möglich, natürlich braucht man dann ihre Daten und das ist jetzt wieder die nächste Sache, wie kriegt man die Daten, wie führt man diese Daten zusammen im Internet oder ihre Zugangsdaten, ihre IP-Adresse. Ich weiß es nicht genau, ich würde es aber nicht unterschätzen. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Kunden gar nicht wissen, wenn die sich einloggen und keine feste IP haben, dass mittlerweile die Leute doch häufiger dieselbe IP kriegen, dass man allein darüber schon Möglichkeiten hat, gewisse Computer anzugreifen oder auch mit den Handynummern. Wenn man, vielleicht gibt es die Möglichkeit, so wie ich vorhin geschrieben habe, den Man-in-the-Middle-Angriff, wo der DNS-Server angegriffen wird, das ist ja auch praktisch ein Rechner, im Netz, der nichts anderes macht, als die Daten weiterzuleiten. Jetzt könnte jemand so einen Funkturm hacken, wo die Leute sich mit ihrem Handy einloggen und dann hat er darüber vielleicht Möglichkeiten. Also wie es jetzt im Detail funktioniert, weiß ich nicht, da bin ich jetzt kein Spezialist, aber Möglichkeiten gibt es vielleicht schon. Ja. Sind noch weitere Fragen oder noch etwas, was Sie interessiert? Ja. Also beim HBCI meinen Sie jetzt im Speziellen? Entschuldigung, ja? Also ja, noch eine Zwischenfrage. Sie meinen jetzt beim HBCI?
Ich meine im Allgemeinen, wenn ich Software einsetze.
Ja. Ja.
Und für die Verschlüsselung sagt, hat die Bank ja je nach dem Fingerabdruck.
Genau.
Der wird überprüft.
Genau, also die Bank hat, also der Herr hat gefragt, wenn man die Daten überträgt, wie würde ich das merken, wenn ein Man-in-the-Middle-Angriff vorliegen würde oder wie die Daten manipuliert werden könnten, ob ich das feststellen würde oder wie das abgesichert ist. So habe ich Sie verstanden. Also es ist so, Sie haben eine Schlüsselkarte, dort ist Ihr Schlüssel drauf, die Bank verfügt auch über einen Schlüssel und die Kommunikation ist dadurch sicher, dass, wir haben ja vorhin beschrieben, wie der Schlüssel erzeugt wird bei Ihnen und wie er an die Bank übermittelt wird und umgekehrt und wie das dann abgesichert wird. Wenn dieser Prozess der Initialisierung, des Kennenlernens von der Bank und Ihnen quasi abgeschlossen ist, ist das ein sicherer Übertragungsweg, weil alle Zahlen oder alle Zahlungen, die Sie jetzt an die Bank schicken, signieren Sie praktisch mit diesem Schlüssel. Das heißt, Sie stellen sich eine Überweisung vor und Sie haben einen Fingerabdruck, einen digitalen, den Sie da drunter setzen. Der Fingerabdruck passt aber nur zu diesen Daten. Wenn jetzt die Überweisung an die Bank geschickt wird und jemand fängt das ab und sagt, die Überweisung ist ja im Klartext lesbar für mich, die ändere ich einfach auf meine Kontonummer ab, schicke das an die Bank. Die Bank geht her, entschlüsselt den Fingerabdruck und das kann nur Sie machen und prüft dann, ob das übereinstimmt mit den Zahlungsdaten, dann wird sie sofort sehen, das stimmt nicht. Und dann passt irgendwas nicht, dann wurde manipuliert. Das heißt, dieses Verfahren ist eben dadurch sicher, dass die Daten, die ausgetauscht werden, dicht sind. Ja, da können sie eigentlich nicht, die können nicht mehr verändert werden, sonst passt der Schlüssel nicht.
Ja.
Ja gut, bei der normalen Kommunikation, da ist der Übertragungsweg sicher. Ja, das stimmt zwar schon, aber es ist eben einfacher, die Daten auf Ihrem Rechner zu manipulieren. Das geht eben beim HBCI nicht, weil die eben in den Kartenleser kommen, dort verschlüsselt werden. Jetzt müsste man eben sich da dazwischen schalten. Das ist eben die Schwierigkeit. Und bei einer Eingabe über den Browser, da gibt es schon mehr Möglichkeiten. Oder eben der Man-in-the-Middle-Angriff, dass eben die ganzen Anfragen eben nicht an den Bankserver, sondern an die Webseite des Hackers oder Crackers geleitet werden. Ja. Zum Beispiel, richtig. Aber er könnte auch auf Ihrem Rechner vielleicht eine Manipulation ausführen. Da gibt es, glaube ich, auch Möglichkeiten, dass jede Anfrage, man kann sowas umleiten, so eine Art Redirect auf Ihrem Rechner einrichten, dass jede Anfrage, die Sie an die Bankadresse so und so leiten, standardmäßig an eine etwas andere IP-Adresse geleitet wird. Sowas wäre auch möglich noch. Also es gibt viele Wege, aber ich wollte ein Beispiel zeigen, wo es nicht davon abhängt. Wissen Sie, das ist so, wie wenn Sie in Ihrem Browser postbank.de eintippen, aber bevor Sie Enter drücken, manipuliert das jemand und gibt ein, was weiß ich, postbank.com. Ja, und die Domain hat jemand anders oder postbank2.com, keine Ahnung. Und Das würden Sie aber nicht sehen, weil das eben maskiert wird. So könnten Sie sich vorstellen, dass jemand auf Ihrem Rechner irgendwas installiert, das den Browser so manipuliert. Das wäre natürlich ein Problem, das auf Ihrem Rechner vorhanden ist. Und dieses andere Beispiel, was ich gezeigt hatte, sollte nur darstellen, dass es nicht nur ein Sicherheitsproblem auf Ihrem PC sein muss. Ja. Okay, noch weitere Fragen? Ja, bitte. Also ob mir statistische Aussagen darüber bekannt sind oder was die Hacker machen. Also in dem Fall kann ich sagen, ich spreche immer wieder mit Banken und mit Kunden. Ich erfahre halt so auch immer wieder von Kunden. Einer hat mir eben erzählt, er war bei einer Tankstelle, das Beispiel, was ich vorhin angedeutet hatte, ging nach Hause, hat getankt und eine Woche später sieht er eine Abbuchung von einem Laden aus seinem Dorf. Dann ist er in das Dorf gefahren, hat die gefragt, ja, ich habe bei Ihnen in den letzten 3 Monaten nichts eingekauft, wie kommt das? Das heißt, da wurde jemand, hat die Karte manipuliert, den haben die auch relativ leicht gefasst, weil das so einfach war, wenn der Tankwart einfach mit der Karte im gleichen Dorf einkaufen geht, das war nicht sehr schlau von ihm. Von daher erfahre ich zumindest eine Auswahl von unseren Kunden und Anwendern und von den Banken. Ich weiß zum Beispiel von einer Volksbank, die mir vor ein paar Wochen erzählt hat, dass sie jetzt alleine im ersten Quartal dieses Jahres oder bis jetzt über 1000 Fälle haben, wo über Phishing-Attacken Geld abgebucht wurde und die das jetzt erst noch regulieren müssen. Im Ganzen brauchen Sie keine Angst haben, würde ich sagen, da das immer noch von den Banken abgesichert wird. Die Banken wollen auch keinen Ärger haben. Trotzdem, wie ich schon sagte, ein paar Regeln müssen Sie als Kunde schon beachten. Also um eine gewisse Sicherheit sollten Sie sich schon kümmern, sonst wird das als fahrlässig abgegolten. Also das wäre natürlich nicht gut. Im Allgemeinen, wie ich auch schon sagte, gibt es natürlich schon Systeme, die bevorzugt von den Hackern verwendet werden. Wie man eben sieht, die Mails, die verteilt werden, wo man sie auffordert, ihre PIN einzugeben oder ihre TAN. Bitte verifizieren Sie, um, was weiß ich, die Kontrolle und nicht die Abschaltung von Ihrem Konto zu. Also solche Mails, das ist ganz stumpf, aber es gibt schon viel intelligentere Systeme und es wird wahrscheinlich noch bessere geben. Das heißt, man muss sich schon angewöhnen, dass man gewisse Regeln einhält, Daten einfach nicht mehr so leicht hergibt. Das sollte man machen. Und welche Systeme sicher sind, wie ich schon sagte, ich bin der Meinung, einfach gegen den Strom schwimmen. Also ein anderes System einsetzen, Linux zum Beispiel, würde ich wirklich als sicherer bezeichnen als Windows. Wenn Sie unter Windows sind und mit dem Browser arbeiten, Internet Explorer hat eben nun doch deutlich mehr Sicherheitsprobleme als andere. Ich sage nicht, dass die anderen sicher sind. Also es gibt schon mit Sicherheit Wege, wo Sie sich ein bisschen weg vom Strom bewegen und dann, glaube ich, fahren Sie sicherer. Ja. Bitte? Doch, sie werden schon auch verschlüsselt. Also nicht alle. Es hängt immer davon ab, die Bank unterscheidet. Und es gibt auch einen Teil der Nachrichten, die werden gar nicht signiert oder nicht verschlüsselt. Die werden dann nur signiert. Da variiert es. Das kostet immer sehr viel Zeit, so ein Verschlüsselungsvorgang. Vor allem für diesen kleinen Chip. Da ist ein Chip drauf, das ist ein Prozessor auf dieser Karte. Das ist wie ein kleiner Rechner. Und der macht das. Und der hätte nicht die Zeit, wenn Sie jetzt eine Überweisung machen mit 80 Zeichen oder mit Verwendungszweck 4 Zeilen und dann noch Betrag, Kontonummer, dann würde der schon eine Minute vielleicht rechnen müssen. Deswegen nimmt der Rechner schon einen Hash vor und nur den verschlüsselt er. Aber die gucken ganz genau, was ist relevant, was muss verschlüsselt werden, was reicht für eine Signatur. Insbesondere so am Anfang der Kommunikation, wenn wir jetzt eine Verbindung oder eine Kommunikation aufbauen, würde es genügen, wenn wir jetzt vielleicht ein Passwort ausmachen. Mit dem verschlüsseln wir jetzt einfach nur eine Ticketnummer und ab dann hängen Sie die Ticketnummer an jeden Auftrag dran. Dann kann ich sagen, alle weiteren Sätze, die Sie ausgetauscht haben, wo die Ticketnummer dran hängt, sind von Ihnen. Das heißt, das ist dann nicht mehr nötig. Also das wird schon gewährleistet. Okay. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Der letzte Vortrag ist wieder unten.